Es ist Samstag, der 22. November.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Donald Trump spielt Weltgerichtshof und erklärt den neben ihm sitzenden saudischen Kronprinzen Bin Salman für unschuldig. Was hat der Folterknecht schon Schlimmes verbrochen? Einen unliebsamen Journalisten ermorden und seinen Körper mit der Knochensäge zerteilen lassen? Ich denke, Trump ist einfach neidisch, dass es in Saudi-Arabien Möglichkeiten gibt, die ihm so noch nicht zur Verfügung stehen. In Deutschland wissen wir nun endlich, was ein Matterhorn-Paket und was ein Mont-Blanc-Paket ist. Die kann man als Unternehmer beim Tegernsee-Gipfel der Weimar Medien Group buchen. Für 60.000 bzw. 80.000 Euro. Was man damit gleich mitbucht? Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger. So steht es zumindest im Werbematerial der Weimar Media Group. Dass einer der beiden Besitzer dieser Media Group heute Kulturstaatsminister im Kanzleramt ist, hätte selbst in der Ukraine ein Geschmäckle. Die junge Union holt in wenigen Tagen nach, wofür sie sich 70 Jahre lang zu fein und zu faul war. Revolte und Rebellion. Als Rentenrebellen bringen sie ihren eigenen Kanzler in allergrößte Schwierigkeiten. Im Vergleich sehen selbst die Jungsozialisten wie herkömmliche Bank-Azubis aus. Was ist nur aus dem guten alten Kanzlerwahlverein CDU geworden? Ist denn auf gar nichts mehr Verlass? Ja, es kommt gerade knüppeldick für Friedrich Merz und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, so ganz unschuldig ist er daran nicht. Vor ein paar Wochen erst hat er mit seinem Ausspruch, man habe leider im Stadtbild ein Problem, Millionen Menschen mit migrantischem Hintergrund verletzt und gegen sich aufgebracht. Wie tief diese Verletzung sitzt, wurde ihm diese Woche drastisch vor Augen geführt, als er eine Rede bei der Deutschlandstiftung Integration hielt und Dutzende migrantische Stipendiaten aus Protest den Saal verließen. Und dann noch der Ärger mit den Brasilianern, weil er Belém, die Ausrichterstadt der Klimakonferenz, als Ort bezeichnete, an dem man wirklich nicht bleiben wolle. Was ist los mit Friedrich Merz? Und kann das noch was geben mit seiner Kanzlerschaft? Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Mariam Lau, politische Korrespondentin bei der Zeit und eine absolute CDU- und Friedrich-Merz-Expertin. Vor kurzem hat sie eine Biografie über den Kanzler verfasst. Merz, auf der Suche nach der verlorenen Mitte, lautet der Titel. Sie ist ein regelmäßiger Gast unserer Sendung und wird hier von mir für ihre immer direkte und oft auch konservative Meinung geschätzt. Sarah Sievert, stellvertretende Ressortleiterin und Chefkorrespondentin bei Table Media, ist ebenfalls eine beinharte Merz-Kennerin und Merz-Biografin. Der Unvermeidbare heißt ihr Werk über ihn. Sie beschäftigt sich schon seit Jahren damit, was die Union bewegt und weiß auch, was die junge Union am Wochenende bewegt hat. Sie war nämlich da beim Deutschlandtag. Und Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der Taz. Genau wie die anderen Gäste dieser Runde ist sie absolute Merz-Expertin und sie ist ein Taz-Urgestein, hat bei der Beurteilung des Kanzlers also definitiv eine scharfe, eher linke Brille auf. Herzlich willkommen, ihr drei. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Freue mich auch.
Danke.
Was wir hier die nächsten Stunden diskutieren, könnt ihr, die ihr zuhört, wunderbar mitkommentieren und zwar in der neuen App auf Campfire FM. Am heutigen Samstag vor 20 Jahren wurde Angela Merkel zum ersten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt. Sie blieb dann 16 Jahre im Amt. So lange wird es Friedrich Merz aller Voraussicht nach nicht schaffen, aber dass er schon nach einem halben Jahr so tief im Schlamassel steckt, ist schon verblüffend. Er steht nicht nur von Seiten der eigenen Partei in der Kritik. Der ist ja nicht forsch, nicht wirtschaftsliberal genug. Auch die Stadtbildäußerungen holen den Kanzler wieder ein. Sein Brasilien-Bashing schlägt Wellen. Und dann ist da noch sein Vertrauter, der Kulturstaatsminister, der unschöne Schlagzeilen macht. Sarah, was glaubst du, wenn Friedrich Merz an diesem Wochenende, nach diesen turbulenten Tagen, die hinter ihm liegen, mal eine Minute Zeit hat, um durchzuatmen. Hat er natürlich nicht, weil er schon wieder unterwegs ist nach Südafrika. Aber wenn er das hätte und die Woche Revue passieren ließe, wie würde sein Urteil ausfallen?
Er hat ja jetzt ein paar lange Flugstrecken vor sich. Insofern bleiben ihm da vielleicht doch die ein oder andere Minute zum Nachdenken. Und ich frage mich selbst, ob Friedrich Merz das eigentlich alles so kritisch sieht wie die Menschen um ihn herum. Denn wenn er das täte, dann würde er zum einen aus seinen Fehlern lernen. Und das ist bislang nicht wirklich passiert in seiner Kanzlerschaft. Und vielleicht würde er sich auch für das ein oder andere entschuldigen. Und auch das hat er bislang nicht gemacht, sondern ja eher die Dinge, mit denen er andere vor den Kopf gestoßen hat, nochmal bekräftigt.
Sabine, wie blickst du dieser Tage auf Friedrich Merz? Tut er dir vielleicht sogar so ein ganz klein bisschen leid, weil so eine gewisse Fettnapf-Affinität ist ja nicht zu leugnen.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen so. Also leid tun ist vielleicht die falsche Kategorie, aber man steht schon so ein bisschen ratlos davor, dass doch diese Fehltritte so eng beieinander liegen. Es war ja jetzt eine ganze Zeit so, dass er sich ein bisschen zurückgehalten hat und jetzt hat es aber wieder so an Fahrt aufgenommen, dass ich mich tatsächlich zwischendurch frage, kann er es vielleicht wirklich nicht? Und das ist natürlich ziemlich Mist für einen Kanzler.
Mhm. Fragst du dich das eigentlich auch manchmal, Mariam? Du hast dich im Vorfeld viel mit ihm beschäftigt. Deine Biografie ist dann quasi mit seinem Amtsantritt erschienen. Jetzt haben wir die 6 Monate Realitätscheck. Fragst du dich das manchmal auch? Vielleicht kann das doch nicht?
Jedenfalls frage ich mich manchmal, ob das Adjektiv konservativ, ob er sich das überhaupt verdient hat. Also wenn man diese Missteps und Fehltritte der letzten Tage sich vor Augen führt, dann finde ich, ist das alles Mögliche, nur ist es definitiv nicht bürgerlich. Also bürgerlich bedeutet, du bist auch mal bereit, in dich zu gehen. Deswegen würde ich Sarah recht geben, da helfen auch keine langen Flugstunden. Wenn du die Bereitschaft zur Introspektion und Selbstkritik nicht mitbringst, und die würde ich sagen, ist relativ gering ausgeprägt bei Friedrich Merz, dann kannst du die Zeit auch nicht in dieser Weise nutzen. Hinzu kommt, dass er für Äußerungen wie Stadtbild und womöglich auch Belem sehr viel Zustimmung bekommt. Zuschriften, das war doch prima und so weiter. Und das bestärkt ihn dann darin, sprich, sag, was du denkst. Ja, wir sind froh, dass Olaf Scholz weg ist, von dem man immer nie wusste, was er eigentlich meint und so. Und hier haben wir jetzt mal jemanden, der seine Leidenschaft auf den Lippen trägt. So.
Aber zumindest bei der Stadtbildplatte war es ja so, dass es das quasi dadurch, dass es so ein Dreierschritt war und er am Ende es dann doch zumindest präzisiert hat und da ja die Notwendigkeit offensichtlich gesehen hat, dann nochmal was gerade zu rücken, zweifelt er dann vielleicht doch daran, dass das so gut war. Das wäre jetzt die optimistische Einschätzung. Oder die anderen um ihn herum haben so auf ihn eingeredet, dass er das jetzt echt nicht mehr weiterlaufen lassen kann, was die wahrscheinlichere Variante ist, dass er das dann gemacht hat.
Also da haben viele Leute auf ihn eingeredet in der Richtung auf jeden Fall.
Aber du hast ja selber gesagt, es scheint so, als sei er so ein bisschen beratungsresistent, auch stur. Und ob er da quasi zur Selbstreflexion das große Talent hat, das haben eigentlich auch viele, die ihn in den letzten 20, 25 Jahren begleitet haben, sich mit ihm beschäftigt haben, wie ja du auch, Mariam. Also das hat jetzt niemand vorher gesagt, dass das seine große Stärke wäre, oder?
Nee, das konnte
Nachdenklichkeit,
niemand.
Selbstzweifel.
Ja, ich glaube eben manchmal, du hast die Wahl. Entweder hast du Leute, die halt mit Leidenschaft und Energie und Plänen in die Politik gehen. Oder du hast diese Leute, die alles vom Ende her denken und dann manchmal zu gar keiner Entscheidung kommen. Ich fürchte, dazwischen gibt es irgendwie wenig.
Wobei ich vielleicht schon einmal unterscheiden würde zwischen der Belem-Aussage und der Stadtbilddebatte. Weil bei der Stadtbilddebatte die Meinungen durchaus geteilt waren. Also es gab jene, die gesagt haben, Mensch, jetzt wieder so ein klassischer Merz und keine inklusive Sprache. Und dann andere, die, da hast du total recht, Mariam, sich dadurch ja bestärkt fühlen oder sagen, Mensch, endlich mal einer, der die Dinge anspricht. Also das war ja durchaus zweigeteilt und deshalb oder daher rührte ja auch die fehlende Einsicht bei Merz, weil er genau diese Zuschriften dann sieht und eben das Gefühl bekommt, er hat eigentlich was richtig gemacht. Bei der Belem-Aussage würde ich vielleicht eher noch sagen, dass das eine sehr eindeutige Nummer war, bei der du als Staatschef oder als Regierungschef nicht in ein anderes Land reist, um danach wieder abzureisen und zu sagen, wie schrecklich es da war. Also das ist einfach eine Frage des Anstandes.
Wir gehen die einzelnen Fettnäpfchen der Reihe nach durch. Ich habe mir überlegt, dass wir vier gemeinsam über die unterschiedlichen Baustellen wandern, die Friedrich Merz gerade hat. Und beginnen mit dem ja doch politisch dann wohl gewichtigsten Problem, dem Rentenstreit. Im Koalitionsvertrag hatte sich die schwarz-rote Regierung ja auf mehrere Vorhaben im Bereich der Rente geeinigt. Die hat Arbeitsministerin Bärbel Baas dann in einen Gesetzentwurf gegossen, der dann kürzlich auch vom Kabinett verabschiedet wurde, von allen Ministern, die da so sitzen. Auch denen der Union. In dem Paket wurde unter anderem die Mütterrente vereinbart, mit schönen Grüßen an Markus Söder und die Bayern. Die Aktivrente, die sogenannte Frühstartrente, das waren Carsten Linnemann, CDU-Projekte und eine Stabilisierung des Rentenniveaus bis zum Jahr 2031, ein Herzensanliegen der SPD, auch die teuerste Komponente, muss man sagen, in diesem Kompromiss. Diese Punkte sind erstmal unstrittig, wurde zwar drüber verhandelt, aber darauf hat man sich geeinigt. Ärger gibt es eben über die Frage, wie es nach 2031 weitergeht. Um es grob zu sagen, wollen die Sozialdemokraten, dass das Rentenniveau auch danach nicht rapide absinkt. Die junge Gruppe, ein Zusammenschluss von insgesamt 18 Unionsabgeordneten, und da nochmal zum Hintergrund, man muss zu Beginn der Legislaturperiode jünger als 35 Jahre alt sein, um Mitglied dieses exklusiven Zirkels der jungen Gruppe der Union in der Fraktion zu werden. Die wollen keinerlei Festlegungen über das Jahr 2031 hinaus und drohen, das Rentenpaket im Bundestag durchfallen zu lassen. So mal kurz skizziert, worum es in der Sache geht. Mariam, erstmal deine Einschätzung. Hast du Verständnis für das, was die junge Gruppe auf die Palme bringt?
Absolut, absolut. Also der Gedanke, dass wir irgendwie uns darum herumdrücken, und zwar schon seit Jahrzehnten, dieser demografischen Entwicklung entgegenzutreten, dass eben immer mehr Rentner immer weniger Beitragszahlern gegenüberstehen, das finde ich, das kann man absolut vollkommen zu Recht monieren. Ich glaube, da ist wirklich noch eine riesen Nachverhandlung notwendig.
Mhm. SPD hat schon ganz klar gesagt, nicht mit uns. Also bin mal gespannt, ob es zu dieser Nachverhandlung kommt. Erstmal grundsätzlich die Position der SPD, die sagt, also gerade die Rentnerinnen und Rentner, den dürfen wir jetzt auch nicht vom Kopf stoßen. Da braucht man eine gewisse Sicherheit. Altersarmut ist auch ein Thema. Sabine, hat die SPD für dich da auch Argumente auf ihrer Seite und nicht nur die junge Gruppe?
Ja klar, hat die SPD da Argumente auf ihrer Seite, die setzt sich für die Stabilisierung des Rentenniveaus ein. Das ist ein ganz klarer Punkt in ihrer Agenda. Die haben schon echt viele Zugeständnisse gemacht bei den Sozialthemen und müssen ein bisschen aufpassen, dass ihr Kern nicht abhanden kommt. Ich sehe das übrigens, auch wenn das hier nicht meine Rolle ist, bei der jungen Gruppe tatsächlich so ein bisschen wie Mariam. Ich kann das schon verstehen, dass die auf der Zinne sind. Also inhaltlich, weil sie im Zuge dieser Debatte, sie drängen da so lange drauf. Sie haben mit viel Ach und Krach eine Veränderung beim Renteneintrittsalter ins Grundsatzprogramm der CDU gekriegt, und dann hat Merz noch nicht mal zugelassen, dass das ins Wahlprogramm kommt, weil er Angst hatte, dass ihm die Rentner von der Stange gehen, und dass sie jetzt sagen, bei was sie zumindest so interpretieren, dass es über den Koalitionsvertrag, der für sie an diesem Punkt schmerzhaft ist, hinausgeht, kann man schon verstehen. Muss man inhaltlich nicht richtig finden, kann man aber verstehen.
Zumal die Rentner der Jungen Union ja recht geben, das kann man vielleicht noch kurz ergänzen. Also das ist ja ein relativ einfaches Argument zu sagen, ich möchte bei der Seniorenunion jetzt auch einen guten Eindruck hinterlassen und nicht nur bei der Jungen Union. Und am nächsten Tag kommen Teile der Seniorenunion und sagen, naja, also die Junge Union hat schon einen Punkt mit ihrem Argument.
Ja, total. Also ich finde, man muss mal einen Schritt zurücktreten und sagen, in dem Moment, wo jeder dritte Euro der Steuereinnahmen des Staates in die Rente geht, ist doch irgendwie eine Unwucht erreicht. Und wir müssen doch, also die gesamte Ausrichtung dieser Gesellschaft irgendwie verändern, ganz offenkundig vor allen Dingen das Sozialsystem. Und da finde ich, da geht es mir gar nicht um die 18 Abgeordneten oder so, oder dass irgendein Partikularinteresse vertreten würde, sondern wir haben alle ein Interesse daran, dass das anders funktioniert. Und ich glaube, die große Botschaft dieser Legislaturperiode ist doch, dass es alles knapper werden wird. Und sich krampfhaft an der Illusion festzuhalten, Leute, es läuft alles weiter wie gehabt. Das ist eben ein riesenpolitischer Fehler. Mhm.
So, ich bin jetzt ein bisschen verblüfft. Ich wusste gar nicht, dass ich mit euch drei quasi einen Junge Union Fanclub eingeladen habe, aber bin bereit, mich auf alles einzulassen. Oder wolltest du noch was anderes sagen? Du lachst, Sabine.
Ja, ich würde mich jetzt nicht in den Junge Union Fanclub eingruppieren lassen. Ich wollte noch was Inhaltliches zur Rente sagen. Ja. Es ist natürlich formal, stimmt es, dass man diesen Passus in dem Koalitionsvertrag so und so interpretiert. orientieren kann, auf den sich jetzt die junge Gruppe bezieht. Es sagen alle, aber alle Experten, auch in der Rentenversicherung selbst, dass das so wie Bärbel Baas es interpretiert, dass das eigentlich, ja, dass davon alle ausgegangen sind. Also dieses, was oft gesagt wird, sie habe da irgendwas reingeschmuggelt, das sehen die Experten wirklich nicht so. Auch wenn man das inhaltlich natürlich anders sehen kann, wie Mariam gerade argumentiert
hat. Wir können,
hat,
um nochmal dann wieder zurückzukommen zu unserem Hauptgegenstand der Betrachtung, nämlich dem Bundeskanzler, schon festhalten, dass er hier ein Missverständnis, einen großen Konflikt offenbar nicht rechtzeitig hat kommen sehen, jedenfalls sich nicht angemessen darum gekümmert hat. Jedenfalls mit dieser Grundstimmungslage ist er am vergangenen Wochenende in die Nähe von Karlsruhe gefahren, zum Freizeitpark Rust, wo die Junge Union einmal im Jahr zum Deutschlandtag zusammenkommt. Du, Sarah, warst vor Ort und hast Friedrich Merz dort erlebt. Wir hören mal ganz kurz, mit welchen Botschaften er unter anderem von Johannes Winkel, dem Vorsitzenden der Jungen Union, dort empfangen wurde.
Und eines ist doch klar. Friedrich Merz konnte sich immer auf die Junge Union verlassen. Und jetzt in dieser Frage verlässt sich die Junge Union Deutschlands auf Friedrich Merz. Vielen Dank.
So, das war natürlich eine Art Drohung auch, die er damit, wir verlassen uns auf dich, also tu was, Junge. Sarah, die Junge Union, die hatten einfach riesige Erwartungen an ihn generell, dachten mit Merz, anders auch als in dieser ganzen Merkel-Zeit, da packen wir jetzt mal richtige Reformen an und es sind jetzt enttäuscht, oder? Es klingt doch so ein bisschen wie enttäuschte Liebe.
Und die hat ja nicht erst an vergangenen Wochenende begonnen, sondern die hat mit dem Eintritt in diese schwarz-rote Koalition begonnen. Die Junge Union gehört zu den Unterstützern der ersten Stunde von Friedrich Merz. Ja. Das war für die diese konservative Galionsfigur, endlich einer, der uns versteht, endlich einer, der nicht mehr diese sozialdemokratische Merkel-Politik macht. Und dann kommt Friedrich Merz und sagt erstmal, wir weichen die Schuldenbremse auf. Und die Junge Union weiß gar nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Und dann wird dann aber versprochen, naja, wir machen das jetzt, aber danach werden wir ganz viele Reformen auf den Weg bringen und ganz viel sparen. Und dann machen wir mal wieder richtige CDU-Politik, also CDU pur.
Sparen,
genau, ja.
Nicht sparen.
Kleines Wortmalheur. Und da kann ich dann schon die Zweifel, die Junge Union jetzt an diesem Rentenpaket hat, also die Zweifel daran, dass dann erst Geld ausgegeben oder eingeplant wird und im Anschluss gespart werden soll, verstehen, weil sie eben das Gleiche mit dieser Aufweichung der Schuldenbremse zu Beginn der Legislatur schon mal durch hatten. Mhm. Und dann kommt also jetzt über die Monate hinweg immer mehr quasi in dieses Fass hinein. In dieses Frustfass. Und der Samstag war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, weil Friedrich Merz, das muss man vielleicht auch dazu sagen, der Jungen Union ja durchaus Hoffnung gemacht hat. Also als die junge Gruppe ganz zu Beginn Zweifel an diesem Rentenpaket geäußert hat, hat Friedrich Merz sich bei seinem Antrittsbesuch in Brandenburg hingestellt und gesagt, ihr habt ja einen Punkt und das ist ja nicht nur euer Recht, das anzusprechen, sondern auch eure Pflicht, und hat denen beigepflegt und danach gar nichts mehr zu dem Thema gesagt. Das heißt, die Delegierten wussten am Samstag auch gar nicht, dass sie eine Abfuhr bekommen würden. Und hatten dann schon so ein bisschen darauf gehofft, dass er ihnen noch mal mehr beipflichtet und dass es dann aber so hart zugehen würde, dass, das hat dann natürlich alles zum Überlaufen gebracht.
Es wurde ja auch recherchiert, beziehungsweise Vertreter der Jungen Gruppe und der Jungen Union haben uns Journalistinnen und Journalisten mehrfach darauf hingewiesen, wie oft sie intern bei Vorstandssitzungen, vielleicht auch in der Fraktion, gesagt haben, wir müssen bei der Rente vorsichtig sein, das kann so nicht kommen. Und offenbar wurde ihnen da auch vom Kanzler immer wieder gespiegelt, so ja, ich habe dass wir gucken da, aber letztlich wurde nichts gemacht. Ne?
Der Witz ist ja, dass diese Junge Union, anders glaube ich, als du am Anfang gesagt hast, das sind eigentlich gar keine Rebellen. Die Junge Union, ich erkenne die gar nicht wieder. Also ja, da hat man früher Magerheads gesehen, da hat man weiße Turnschuhe gesehen, da hat man Sprüche gegen das 312. Geschlecht und Sauforgien und so weiter. Der Auftritt ist ja jetzt ein völlig anderer.
Die Kubanisierung der Jungen Union war das, die du ansprichst, aber sie ist heute irgendwie anders drauf.
Ganz genau, also so Studentoida, es gibt auch echte Frauen mit praktischen Hosen. Weißt du, wie ich meine? Und das hat man früher auch nicht so gesehen. Und die sind absolut kooperativ. Und wenn man die fragt, kokettiert ihr so ein bisschen mit dem Bruch der Koalition, weisen sie das weit von sich. Und ich glaube, das ist auch so gemeint.
Aber das ist tatsächlich so, die haben den Merz anders verstanden. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, was dem Ganzen so einen Schub gegeben hat. Also was Sarah vorhin ja schon gesagt hat, dieses, dass er gesagt hat, ihr habt da einen Punkt. Und er muss das ja mehrfach gesagt haben, also öffentlich, aber auch in Vorstandssitzungen und so. Und die waren der Ansicht, dass der für sie kämpft. Und ja. Dann hat er eine Woche vor dem Deutschlandtag stand dann plötzlich in der Bild-Zeitung, nee, er sei auf Seite der SPD. Und da sind die natürlich völlig vom Glauben abgefallen und waren schon ziemlich weit auf dem Baum drauf.
Ja, und hatten trotzdem noch die Hoffnung, so wenn ich das richtig verstanden habe, dass Friedrich Merz mit einer anderen Botschaft zu diesem Deutschlandtag kommt und ihnen vielleicht auch skizziert, was er machen wird, um die Interessen der jungen Union und der jüngeren Generation quasi stärker zu berücksichtigen. Und dann waren doch einige, Sarah, du kannst das gleich erklären, wie du das im Saal mitbekommen hast, aber dann waren doch einige sehr verdutzt über die Art und Weise, wie Merz vor den jungen Leuten aufgetreten ist. Auch da haben wir ein paar O-Töne.
Glaubt jemand ernsthaft, dass wir einen Unterbietungswettkampf gewinnen? Wer bietet an das niedrigste Rentenniveau? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Damit gewinnen wir vielleicht Zustimmung bei jungen Gruppen. Aber damit gewinnen wir mit Sicherheit keine. Ja, liebe Freunde, ich bin ja bereit, diese Auseinandersetzung auszutragen. Aber ich muss doch dafür sorgen, dass wir strukturell in der Bundesrepublik Deutschland mehrheitsfähig bleiben. So, und ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Wir dürfen die junge Generation nicht in Haftung nehmen für die Fehler, die von der älteren Generation gemacht worden sind. Und deswegen werden wir das System ändern. Aber wir werden es nur zusammen mit der SPD ändern können. Und deswegen sage ich ja, ich werde mit gutem Gewissen diesem Rentenpaket zustimmen, wenn wir es im Deutschen Bundestag zur Abstimmung vorliegen haben, weil ich weiß, dass das der Beginn einer Debatte ist und nicht das Ende einer Diskussion sind, die wir in dieser Wahlperiode gemeinsam miteinander führen werden.
Sarah, du saßt in dem Saal. Wie haben die Vertreterinnen und Vertreter der Jungen Union auf diesen Merz-Auftritt dann wiederum reagiert?
Ich würde sagen, sehr konziliant. Also die Stimmung ist jetzt nicht in dem Sinne gekippt. Es gab keine Buhrufe. Also ich würde schon denen mal zugute halten, dass sie sachlich geblieben sind, dass sie wirklich versucht haben, den Merz auch weiter für sich mit Argumenten zu gewinnen. Also diese Rednerliste, es gab dann eine Aussprache und dann durften verschiedene Delegierte vortreten, bestand eigentlich immer wieder aus Wortbeiträgen, die gesagt haben, Mensch, Herr Merz, wir haben Sie immer unterstützt und wir wünschen uns doch nur, dass Sie uns in dieser Frage auch unterstützen und wir sind ja auch bereit zu reden. Und also das war alles von Seiten der Jungen Union, muss man wirklich sagen, sehr konstruktiv. Also es gab natürlich viel Frust im Saal und viel Kopfschütteln und anschließend waren echt einige auf dem Baum. Also der hat da schon ein bisschen was angezündet, aber während der Debatte hat man wirklich versucht, ja, in der Sache mit Merz zu streiten und ja. Dass der denen dann Dinge vorwirft, die anschließend ja quasi eine Rampe für die SPD waren, nämlich der Unterbietungswettbewerb beispielsweise. Ja, das hat, glaube ich, für viel, viel Enttäuschung gesorgt.
Ja. Ich finde ja, Sabine, man konnte bei der Rede sehen oder jetzt auch hören, dass Friedrich Merz sich schon auch angegriffen fühlte von der Jungen Union, auch mit Unverständnis, dass sie da so hart und trotzig bleiben. Man hatte aber gleichzeitig nicht den Eindruck, dass er sich vorher irgendwie groß gedanklich vorbereitet hätte. Was kann ich denn jetzt machen, um unserem Parteinachwuchs irgendwie zu zeigen, ich sehe euch und ich setze mich auch für etwas ein, was euch wichtig ist.
Ja, und das ist natürlich total bedenklich, weil man sich ja eigentlich vorstellt, wenn man in so eine Situation, also wenn man sehenden Auges in so eine Situation geht, es war ja klar, das Thema wird das Top-Thema sein und es deutet sich alles an, dass es hier zu einem Eklat kommt, dann überlege ich mir doch vorher, ob ich die nicht irgendwie mit ein bisschen konzilianterem Ton, mit Geschmeichel, mit Sachen, aber grundsätzlich sind wir ja irgendwie beieinander und so weiter, so ein bisschen von dem Baum runter. Aber er hat sie ja da absolut draufgetrieben und am Ende dieser Veranstaltung war die junge Gruppe geschlossener als jemals zuvor. Ja. Also der hat das alles viel schlimmer gemacht und es nicht vereinfacht. Und wenn man Bilder von Deutschlandtagen der Jungen Union in den vergangenen Jahren vor Augen hat, das war ja immer eine Messe für Friedrich Merz. Deshalb war jetzt auch dieser Unterschied so wahnsinnig krass.
Ja, es gibt auch noch die schöne Anekdote, dass er wohl weit vor seinem Auftritt, geplanten Auftritt, dort in dem Europapark Rust war. In der Führung der Jungen Union dachte man, naja, vielleicht will er die Zeit nutzen, um mit uns zu reden und so ein paar Kompromisslinien auszuloten. Aber hat dann lieber mit dem Besitzerpaar von diesem Freizeitpark geplaudert. Mariam, wie kam dir der Kanzler in dieser Situation dort vor?
Wie Angela Merkel nach dem Reformparteitag von Leipzig 2003, nachdem sie ja auch versucht hat, übrigens in engem Schulterschluss mit Friedrich Merz die Partei auf eine Reformrichtung einzuschwören und dann festgestellt hat in den Umfragen, ach du Schande, das geht voll nach hinten los. Also die Werte der Union sind ja voll runtergegangen. Und dieser Gedanke stand Merz offenbar bei seiner Fahrt nach Rust viel klarer vor Augen als vorher. Mit anderen Worten, er macht einen ganz ähnlichen Prozess durch wie Angela Merkel auch. In Deutschland sind Reformen nur begrenzt zustimmungsfähig. Ja. Das Komische war nur, diese Überlegungen hätte er diesem Publikum ja durchaus zumuten können. Und für mich war der entscheidende Satz die Antwort auf die Frage, welchen Sinn hat das eigentlich?
Das wurde ja aus dem Podium. Oder
welchen Sinn hat die Verlängerung der Haltelinie? Und genau, da hat er gesagt, gar keinen. Überhaupt gar keinen. Und das ist natürlich der absolute Tod eines Parteichefs, der Leute für sich gewinnen will. Das lädt ja nur ein zu Zynismus.
Ja.
Und Zynismus ist die eine Sache, die wir im Moment echt nicht brauchen können.
Wie hätte denn Angela Merkel diesen Konflikt zwischen der eigenen Parteijugend und dem Koalitionspartner SPD gelöst? Was glaubst du?
Die hätte den Johannes Winkel angerufen, die hätte gefragt, was brauchst du? Dann hätte er gesagt, ich brauche ganz bestimmt keine Rede über Konrad Adenauer, der Dinge gegen Mehrheiten durchgesetzt hat. Denn das war ja die Botschaft, die Merz gesetzt hat. Er hat gesagt, Konrad Adenauer, Helmut Kohl mussten Dinge gegen große Mehrheiten durchsetzen, in Klammern, ihr habt in mir jemanden, der auch jetzt sozusagen weiß, was er tut und gegen Mehrheiten diese Dinge tut. Aber er tut ja die schweren Dinge gar nicht.
Richtig.
Der Konflikt ist ja durchaus verständlich, in dem Merz sich da befindet. Ne? Mhm. Also ich würde mal so weit gehen zu sagen, dass Merz der Jungen Union und der jungen Gruppe im Bundestag eigentlich sogar zustimmen will.
Natürlich, klar.
Weil er inhaltlich vermutlich vieles genauso sieht wie sie. Und der hat mit Sicherheit die Rede von Johannes Winkel am Freitagabend gesehen und die wird den auch nicht ganz kalt gelassen haben. Und da muss man sich also einen Friedrich Merz vorstellen, der zu diesem Deutschlandtag hinfährt und ja eigentlich den beipflegen will und weiß, dass er den Saal relativ easy auch für sich gewinnen könnte, indem er ihnen jetzt so ein bisschen was verspricht und dann
das hat er doch nicht
fordern
gemacht.
Die ihn auf, irgendwelche Bekenntnisse zu machen. Also das wäre ja die Södereske Art.
Also er hat das nicht gemacht, er hat nicht probiert, den Saal für sich einzunehmen, sondern er hat die dann ja letztlich irgendwie, also vor allen Dingen in dieser Frage-Antwort-Situation, den so richtig einen vorgekoffert. Und wenn ich doch jemanden mitnehmen will, dann mache ich das doch vollständig anders. Und ich glaube, das ist schon dieser Friedrich Merz, der denkt, er kann Sachen von top-down durchsetzen. Und diese Zeiten sind jetzt echt mal vorbei.
Das ging natürlich früher. Daher kam auch quasi dieser Ruf CDU-Kanzlerwahlverein. Also Aufstände gegen Helmut Kohl gab es zumindest in dieser Größenordnung nicht. Ja, aber auch die jungen Konservativen sind eine andere Generation, wollen mehr demokratische Teilhabe, Mitsprache. Hat ja auch was Positives.
Naja, ich finde schon, dass das verständlich ist, dass er jetzt die Koalition auch nicht anzünden kann auf dem Deutschlandtag, indem er jetzt der Jungen Union plötzlich recht gibt, weil dann hätte er Lars Klingbeil 20 Minuten später im Apparat gehabt, zumal der ja auf dem Landesparteitag parallel aufgetreten ist und noch von der Seitenlinie reingeschossen hat. Übrigens hier an dem Rentenpaket wird sich gar nichts mehr ändern. Das hat dem auch total weitergeholfen da vor Ort in der Halle.
Ich spiel's mal kurz ein, Sarah.
An diesem Gesetz wird nichts mehr geändert, liebe Genossinnen und Genossen. Wir stehen beim Thema Rente. Das werden wir im Bundestag verabschieden.
Also das kam da quasi live in diese Fragestunde rein. Da sagte einer der Delegierten, Herr Bundeskanzler, ich lese Ihnen hier mal vor, was Ihr Vizekanzler gerade live bei einem Landesparteitag sagt. Und dem Merz fiel alles aus dem Gesicht. Also das war auch nicht die feine englische Art, könnte man sagen. Aber jetzt darf man natürlich die Frage stellen, wenn man sich in diesem Konflikt befindet, mutet man der Jungen Union nicht vielleicht etwas mehr zu, indem man sie einbindet, indem man vorher mal bei ihr anruft, genau wie du gesagt hast, Mariam, zu fragen, was braucht ihr, wie können wir vielleicht zueinander finden? Und das ist eben nicht passiert. Und das ist genau der Punkt, der dann zu dem Konflikt geführt hat.
Der Ausweg, die Off-Ramp, ist ja zu sagen, wir setzen jetzt diese Kommission ein, die Vorschläge macht, die in eure Richtung gehen werden. Also da wird
in Richtung der Jüngeren gehen werden.
Zum Beispiel hat Bärbel Baas ja erstaunlicherweise eingeräumt, man könne mal über die Lebensarbeitszeit sprechen, dass man irgendeine Art von Zusammenhang herstellt zwischen höherer Lebenserwartung und Renteneintritt. Das ist ja eine gigantische Konzession. Also wenn ich Merz wäre, würde ich viel mehr darüber sprechen, was die SPD alles schon eingewilligt hat. Also Migration, da haben die Abgeordneten mit Tränen da gesessen und den Familiennachzug abgeschafft und so weiter, die SPD. Also diese Erzählung.
Harte Reformen beim Bürgergeld,
so,
musste die
Reform,
SPD auch
schicken. Ganz genau. Also die Vorstellung, die sich in der Partei, in der CDU so breit macht, wir lassen uns von der SPD permanent über den Tisch ziehen, die müsste Merz viel, viel konsequenter ausräumen. Und wenn ich einen Satz noch sagen darf, also das eine Vertrauen erweckende an dieser Koalition ist meines Erachtens dieses Scharnier Klingbeil Merz, die beide gegenseitig anerkennen, wenn die CDU, wenn die SPD untergeht, dann ist die Demokratie in Deutschland in höchster Gefahr. Das sehen die beide und handeln entsprechend. Aber in ihren Parteien gibt's eben auch dann von außen gefüttert Fliehkräfte, die den Laden immer weiter auseinanderziehen. Und jetzt kommen wir in die komische Situation, dass diese Koalition ihre Konflikte nach außen trägt und ihren Konsens hinter verschlossenen Türen pflegt.
Ich glaube beim Thema Rente, dass die SPD tatsächlich jetzt kurzfristig nicht zu Zugeständnissen bereit ist. Alles, was ich höre, sind sie da wirklich entschlossen zu sagen, das ist das Problem der Union. Da muss der Merz mal gucken, wie er seine jungen Leute wieder irgendwie eingeholt bekommt, dass sie am Ende doch zustimmen. Ich sehe Nicken hier in der Runde. Ihr schätzt das ähnlich ein. Die Frage ist nur, ob er diese Brücke zur jungen Union noch bauen kann. Das vor Weihnachten. Und darauf drängt die SPD tatsächlich noch, diese unterschiedlichen Rentenpakete, wie es vorgesehen war, verabschiedet werden können.
Ich glaube eigentlich schon, dass da noch Chancen sind. Also die junge Gruppe, das sind ja nicht die wollen ja nicht die Koalition sprengen.
Das sind, nochmal kurz, das sind 18 Abgeordnete und Schwarz-Rot hat 12 Stimmen Mehrheit.
Genau. Das heißt, es müssen ja auch nicht alle zustimmen. Man kann sich ja auch so eine Lösung vorstellen, dass ein paar zustimmen, ein paar nicht. Hat es ja in anderen Konstellationen auch schon mal gegeben. Ja, man erinnere sich an die Grünen. So, also ich glaube das schon. Da ist natürlich diese, was Mariam gerade gesagt hat mit der Rentenkommission, dann eventuell so ein Entschließungsantrag. Da kann man natürlich nicht viel drauf geben, wie Merz den vorgeschlagen hat. Das ist nichts Verlässliches, aber es ist zumindest so ein Zeichen, wo man auch ein bisschen gesichtswahrend aus der ganzen Kiste rauskommen. Also ich glaube im Grunde schon, dass die da eine Lösung finden werden.
Also ich glaube, ein Entschließungsantrag hat keinerlei Auswirkungen und das weiß die junge Gruppe und darauf wird sie sich nicht einlassen. Was noch eine Möglichkeit ist, die jetzt gerade ja auch auf Seiten sowohl der Fraktion als auch bei den Jungen besprochen wird, ist dieser Begleittext, den Merz auch im Bericht aus Berlin am Sonntag nochmal angesprochen hat. Also, dass man quasi da in der Begründung vielleicht nochmal was ergänzt. Die setzen aber, das muss man schon so klar sagen, nach wie vor auf das Thema Verschieben. Also kann man dieses Rentenpaket nicht nochmal verschieben, um dann vielleicht ein Rentenpaket 1 mit einem Rentenpaket 2 zu verknüpfen? Und gleich diese Fragen klären. Jetzt kann man der Junggruppe den Zahn ziehen, dass die SPD und Markus Söder das mitmachen. Aber die Hoffnung stirbt bei denen offenbar zuletzt. Mhm. So, aber dieser Entschließungsantrag, das halte ich nicht für realistisch, dass die sich darauf einlassen.
Das Interessante ist ja, die Frontstellung ist ja die beiden S-Parteien, CSU und SPD, gegen die CDU.
Genau.
Der dicke Brocken geht an die SPD sozusagen.
Der
zweitdickste an die CSU. Und mit der Mütterrente hast du natürlich schon den ordnungspolitischen Bruch eingeführt, nachdem es dann schwer ist zu argumentieren, wir wollen zwar das, aber nicht, was ihr wollt.
Und dafür hast du natürlich dann, dass die CSU auch unbedingt will, dass das dieses Jahr noch durch den Bundestag geht.
So, das haben wir. Es bleibt da spannend. Die Lösung haben wir auch in unserem erlauchten Kreise noch nicht gefunden. Wir gehen aber eine Baustelle weiter. Müssen über zwei weitere Dinge sprechen, die in dieser Woche passiert sind und die zu anderen Gelegenheiten die Debatte vermutlich komplett bestimmt haben. Zum einen haben den Kanzler seine Stadtbildäußerungen, die ja schon vor 3 oder 4 Wochen gefallen sind, nun wieder eingeholt. Er hatte ja Mitte Oktober bei einem Termin gesagt, die Bundesregierung korrigiere frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik, mache Fortschritte und wir hören mal, wie es dann weiterging.
Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.
Wir haben darüber auch schon intensiv unter anderem mit dir, Mariam, hier im Presseclub gesprochen. Bei einer Rede in dieser Woche bei der Verleihung des Talisman-Preises für gesellschaftlichen Zusammenhalt der Deutschlandstiftung Integration in Berlin haben dann, als Friedrich Merz ans Rednerpult trat, 30 Stipendiatinnen und Stipendiaten den Saal verlassen. Sie trugen Sticker mit der Aufschrift "Wir sind das Stadtbild" und erst nach einer 20-minütigen Rede nahmen sie ihre Plätze wieder ein. Das ist natürlich drastisch und scharf, wenn man da steht und du siehst, dein Publikum geht da weg. Mariam, du hast gerade den Kopf geschüttelt.
Ja,
warum?
Ja, ich finde es, der Witz an der Rede war ja, dass die eine Art Versuch der Wiedergutmachung war, wenn man ganz ehrlich ist. Also hier hat er mal versucht, als sozusagen Nordrhein-Westfale, der weiß, was Integration für dieses Land bedeutet und Zusammenleben und so weiter zu sprechen und dann rauszugehen, das ist halt, finde ich, die so eine unpolitisch jugendliche Art, mit sowas umzugehen. In Wirklichkeit müsste man ihn ja festlegen auf das, was er da denkt. Wenn sie so denken, wenn sie glauben, dass es kostbar und wichtig ist, dass hier Leute aus verschiedenen, dass die Türken aufgeholfen haben, das Land aufzubauen. Wenn ihnen das so wichtig ist, warum dann so eine Sprache?
Naja, vielleicht, weil sie ihm ein ganz deutliches Zeichen geben wollen, dass das so nicht geht und dass es hier eine Verletzung gegeben hat, die es ja offensichtlich gegeben hat und dass er das so nicht machen kann und dann denken kann, er geht zur Tagesordnung über. Also ich meine, man kann über den Sinn und Unsinn dieser Aktion streiten, aber ich verstehe schon diese Motivation.
Aber ist es wirklich diskursfördernd, wenn ein Gesprächspartner aufsteht und den Tisch verlässt? Also
und zumal er ja ganz offenkundig, also es war jetzt natürlich ohne sich zu entschuldigen oder irgendwas, aber der Sinn dieser Rede war, in meinen Augen, die Scharte auszuwetzen.
Gut, das wussten die Leute jetzt noch nicht. Sie sind pünktlich, als Friedrich Merz beginnen wollte, schon gegangen. Also hätten vielleicht auch mal zuhören können.
Genau.
Trotzdem, also ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, was ich auch in den vergangenen Wochen gehört habe von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund. Das saß tief, was Merz da gemacht hat. Ich weiß nicht, Mariam, hat dich das in irgendeiner Form nicht auch verletzt oder sagst du, das ist der Merz, das darf man nicht so ernst nehmen?
Naja, also ich fand's nicht verletzend, aber ungeschickt. Mich hat verletzt damals die Bemerkung über Israel macht die Drecksarbeit für uns, indem es den Iran bombardiert. Da habe ich mich als Iranerin durchaus mitgemeint gefühlt und zwar als Dreck. Kann man gar nicht verhindern, finde ich. Hier jetzt habe ich halt das gesehen, was dann in den folgenden Tagen auch bei vielen zur Sprache kam. Ich steige aus einem Bahnhof aus, Hamburg, ich fühle mich unwohl, Hamburg nachts um 12 oder so, ich fühle mich unwohl, ich fühle mich bedroht. Es ist oft so, dass die öffentlichen Räume, Parks und so weiter, auf die gerade ärmere Leute angewiesen sind, nicht mehr sicher und sauber und so weiter sind. Und wenn man es auf diese Schiene lenkt, können sich ja alle einigen.
Aber so hat er es ja nicht gesagt.
Und um Sauberkeit oder Müll oder Graffiti ging es ja nicht.
Stadtbild.
Es war ja Stadtbild. War,
Abschiebung.
Dass er es auf Menschen, die zumindest migrantisch aussehen, bezog, war für mich schon allein dadurch klar, wir haben es ja auch gerade gehört, dass er sofort als vermeintliche Lösung die neuen Aktivitäten des Bundesinnenministers beim Abschieben
klar,
genannt
aber
hat.
Da ging es natürlich offenkundig um Leute, die keinen Schutzstatus haben, die also keinen Job haben und die an den Bahnhöfen und was weiß ich wo abhängen und Sachen machen, die wir nicht haben wollen.
Aber jetzt erkennt man ja nicht, ob jemand Schutzstatus hat oder nicht, wenn man dem auf der Straße begegnet. Also,
nee, aber man erkennt, dass er keinen Job hat.
Weiß ich auch nicht so genau.
Also wenn jemand
also,
den ganzen Tag im Bahnhof...
Auch das nicht zwingend.
Nee, das stimmt.
Das würde ich jetzt auch, wenn man in Berlin-Mitte unterwegs ist, dann sieht man vielleicht schon den ein oder so.
Ja, nee, aber was doch gemeint ist, sind Strukturen, die sich zum Teil verfestigt haben und die es einfach unangenehm machen, sich in Parks, also ich sag nur Görlitzer Park, natürlich weiß ich jetzt nicht bei jedem Einzelnen, ob der einen Job hat oder nicht, aber wenn ich da deale den ganzen Tag, dann habe ich offenkundig keinen.
Aber das Problem ist doch, dass er das nicht so ganz klar auf eine Gruppe bezogen hat, sondern es war so offen formuliert und so klar an eine äußere Erkennbarkeit der ethnischen Herkunft gekoppelt, dass man da wahnsinnig viel reininterpretieren konnte und dass sich Leute ausgeschlossen gefühlt haben, die er offensichtlich nicht gemeint hat, aber es kam so rüber und ich finde, dass sich ein Kanzler präziser ausdrücken muss und Leute zusammenhalten muss hier und nicht eine ganze Gruppe quasi abspalten sollte.
Er musste ja auch mehrfach nachbessern, um präzisieren, wen er dort meinte, ist ja dann im dritten Anlauf auch gelungen, aber die erste Botschaft, das weiß man natürlich als Kommunikationsprofi, ist das, was bei den Leuten hängen bleibt. Sarah, jetzt dieser Moment dieser Woche, hab ja schon gesagt, das ist schon was Hartes, wenn du als Redner irgendwo stehst und die Leute gehen dir davon. Glaubst du, dass ihn das trifft, dass das ihn vielleicht auch nochmal zu einem zweiten Nachdenken bringt? Wir hatten eingangs schon die Bemerkung, dass er natürlich auch für das Stadtbild viel Zustimmung bekommt aus anderen Teilen der Gesellschaft. Was glaubst du, macht dann eine solche handfeste Erfahrung mit ihm?
Ich glaube schon, dass ihn das nicht kalt lässt. Also Friedrich Merz ist ja ein sehr emotionaler Mensch und der wird da auch dran zu knabbern gehabt haben, wäre meine Einschätzung. Mhm. Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass der sich ungerecht behandelt fühlt und missverstanden. Und
alle nicken hier.
Da dann wenig Einsicht draus folgt. Also er sieht, glaube ich, nicht... dass es einen Unterschied macht. Mariam, und in dem Punkt würde ich dir ja recht geben, er meint ja was anderes, aber gemessen wird ein Kanzler an dem, was er sagt und nicht an dem, was er meint. Und es macht einen Unterschied, ob irgendwie mein Onkel beim Weihnachtsfest einen unpassenden Kommentar macht als Boomer und wir gucken uns alle an und schmunzeln ein bisschen, oder ob das der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die ein Drittel Migrationshintergrund hat, sagt und man da vielleicht eine inklusivere Sprache erwarten dürfte.
Ja. Schöne Grüße an den Boomer-Onkel an dieser Stelle. Und wo wir über die Art und Weise, sich auszudrücken, das Richtige zu sagen, Leute auch auf die Palme zu bringen, reden, müssen wir dann nochmal über seinen kurzen Abstecher nach Brasilien zur Weltklimakonferenz reden, wo er im Belém war und dann später, als er wieder zurück war, auf einem Handelskongress in Berlin über den Kurzbesuch da sprach und das Folgende sagte, wie er später mit den Journalisten dann geredet hat.
Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag.
Das ist schon ganz witzig, weil normalerweise, wenn der Bundeskanzler mit Journalisten redet, dann gilt das meistens unter drei, dann darf man nicht darüber reden. Hier hat er mal dieses Tabu selber gebrochen. Und
was erzählt, nicht geht, muss man sagen, ne?
Wie angeblich die Journalisten reagiert haben, ob die dann so richtig zusammengefasst wurden, weiß ich auch nicht. Sabine, ich versuche das jetzt trotzdem mal positiv zu deuten. Ich glaube, Mariam hat das eingangs schon anklingen lassen. Man kann ja auch sagen, ich höre da einen Kanzler, der nach diesen Sprechautomaten Merkel und vor allem Scholz mal wieder frei von der Leber wegredet. Und das hat für mich auch was Erfrischendes. Gut, es hat dann halt so ein paar Kollateralschäden.
Es sind halt zu viele Kollateralschäden. Also ich finde grundsätzlich dieses mal ein bisschen mehr Klartext reden total okay und auch ganz erfrischend. Also niemand will sich so eine Kommunikation wie bei Olaf Scholz, will die zurückhaben. Aber jetzt dieses Beispiel, was du gerade eingespielt hast, das ist ja tatsächlich so, da war es ja schon ein paar Tage her und er sagt das dann hier auf einem Wirtschaftskongress, wo er sich doch vorher...
Mit Stolz,
wo er sich das vorher überlegen muss. Und es gab ja noch so einen anderen, wo es auch so eine merkwürdige Situation gibt, als er beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung war. Da hat er ja wollte ja am Anfang einen Gag machen und hat dann irgendwie gesagt, ah, ist ja schön, dass ich hier jetzt mal, oder bemerkenswert, dass ich hier mal freundlicher begrüßt werde als bei der Jungen Union.
Das fand ich lustig, ehrlich gesagt, Sabine.
Aber das war auch nochmal so nachkoffernd für die Junge Union, das hätte er sich doch auch sparen können.
Gut, also dass die Beleidigung da einer ganzen Stadt ist, glaube ich, ein bisschen schwererwiegend. Oder übertreiben wir es hier auch, Sarah? Man muss jetzt nicht alles, was er sagt, was Vorgänger so nicht gesagt hätten, auf die Goldwaage legen.
Das Problem bei Friedrich Merz ist ja, dass immer, wenn er vom Skript abweicht, man eigentlich als Journalist, Journalistin die Ohren spitzen muss, weil er mit Sicherheit immer irgendeinen raushaut. Also, und dann kann ich verstehen, dass wir bei manchen Dingen vielleicht ein bisschen zu genau hingucken. Und man muss auch dazu sagen, Friedrich Merz polarisiert mehr, als das andere Politikerinnen und Politiker tun. Und man hängt sich auch an mehr auf, was er sagt und so. Aber in diesem Fall, bei der Aussage zu Belém, würde ich wirklich sagen, dass es so einfach ist, was da passiert. Also, das ist einfach unanständig, als Bundeskanzler zum einen unter drei zu brechen mit Journalisten. Darüber kann man natürlich auch nochmal also ganz eigen debattieren. Aber vor allen Dingen an einen Ort zu reisen und anschließend so über diesen Ort zu sprechen, das gehört sich einfach nicht.
Mariam, dieses Temperament und quasi diese Abwesenheit von Disziplin in der Sprache. Ist das ein grundsätzliches Problem, was auch aus deiner Sicht seine Kanzlerschaft belastet, schwer belastet?
Total, ja. Und ich würde eben sagen, das ist der Schritt zum bürgerlichen Politiker, der fehlt. Also ein bürgerlicher Politiker muss sich im Griff haben und muss, ich bin auch nicht für weinende Bundeskanzler, ehrlich gesagt. Also ich finde auch in einem Moment, wo du jemanden vor dir hast, der den Holocaust überlebt hat und so, und dann in Tränen auszubrechen, also ich...
Das war bei der Neueröffnung der Synagoge in München.
Genau, ich finde, das muss einem nicht passieren.
Da würde ich vielleicht sagen, das kann einem noch passieren.
Also Contenance. Du bist da, um den Laden zu halten und um diese Frau zu halten, die da gerade vor dir sitzt. Also die bürgerliche Tugend, die Form zu wahren.
Das stimmt, aber ich würde jetzt niemandem absprechen, dass einem mal die Gefühle durchgehen können in irgendeiner Situation. Also da würde ich schon nochmal einen Unterschied
it's
machen.
It's not about you.
Ja, das stimmt natürlich, absolut, da hast du recht.
Und es kann auch nicht sein, dass alle um dich herum wissen, dass sie nur ein paar Knöpfe drücken müssen und dir ein paar traurige Fotos zeigen müssen, damit sie bei dir irgendwie einen emotionalen erreichen und du dann vielleicht in gewissen Dingen... du dann vielleicht im Zweifel sogar noch in gewissen Dingen nachgibst. Also das würde ich auch eher als Schwäche verstehen.
Hier seid ihr euch relativ einig. Wir gehen zur letzten Baustelle und die ist in dieser Woche am Tegernsee, wo es nämlich einen Mann gibt, Wolfram Weimer, der bislang Medienunternehmer war, Chef zusammen mit seiner Frau der Weimar Media Group, der aber seit Frühjahr als Kulturstaatsminister im Bundeskanzleramt, ich glaube einer Etage unter Friedrich Merz oder sogar auf derselben, sitzt und über den jetzt, das muss man sagen, die Recherche stammt vor allem von rechten Medien, allen voran von Apollo News, die aber etwas zutage gefördert haben, was wohl stimmt, dass dort in ziemlich offensiver Form bei Unternehmen für die Teilnahme an diesem Gipfel, Ludwig-Erhard-Gipfel, einmal im Jahr findet das statt, geworben wird und da so Pakete angeboten werden. Zum Beispiel, viele wussten das noch gar nicht, das Matterhorn-Paket oder das Mont Blanc-Paket. Da ist man schon mit 60.000 Euro oder mit 80.000 Euro als Firma vorbei. In beiden Paketen enthalten ist die Teilnahme an einer Executive Night, wo, Zitat, Spitzenpolitiker und Topmanager in informeller Atmosphäre die großen Fragen der Zeit behandeln, wie es in einem Werbeschreiben dazu heißt. Zu den Top-Assets für die Premium-Teilnehmer gehört, und so ist es dann auch aufgeschrieben, Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger. So, wenn das jetzt quasi, er hat sich da formal zurückgezogen, seine 50% werden inzwischen nur noch von einem Treuhänder verwaltet, aber seine Frau ist natürlich mittendrin. Wenn dieser Einfluss auf politische Entscheidungsträger quasi dann die Kollegen inkludiert, mit der der Kulturstaatsminister am Kabinettstisch sitzt, Sabine, das ist, wie schlimm für dich?
Ich finde es ziemlich schlimm, muss ich sagen. Also er hat ja auch jetzt erst nach dem neuesten Druck diese Anteile an den Treuhänder übergeben. Ist ja nicht so, als hätte er das jetzt schon am Anfang getan, als er das Amt angenommen hat. Ja, dieser Verdacht, der da genährt wird, irgendwie, dass man direkt Einfluss nehmen kann auf Politiker und dass das sozusagen angefüttert wird durch einen Kulturstaatsminister, ist natürlich ein Problem. Also das sehe ich schon so. Mhm. Und ich meine, zumindest die bayerische Landesregierung hat ja jetzt auch eine Überprüfung angeregt, ob es da irgendwelche Probleme gibt, weil die sind da ja auch ganz dicke beteiligt. Ja,
die haben das mit 120.000 Euro pro Jahr oder so insgesamt gefördert, ja. Ja, pro Jahr. Das ist viel. Man muss fairerweise sagen, solche Kongresse, wo die Teilnahme gegen Geld und dann interessantes Programm angeboten wird, macht auch das Handelsblatt, die Süddeutsche Zeitung, wahrscheinlich noch diverse Medien auch. Man darf natürlich nicht offensiv damit werben, dass man hier quasi Einfluss auf Spitzenpolitiker aus dem Kabinett gerade noch vielleicht hat. Und niemand von diesen Verlagsspitzen ist heute Teil des Kabinetts. Wie problematisch findest du das, Maria?
Ich finde es auch problematisch. Mir fällt dazu das Wort Staatsernst ein, dass mal jemand für das Charakteristikum von konservativen Politikern beschrieben hat. Da an diesem Staatsernst fehlt es in dieser Regierung, also auf der Unionsseite dieser Regierung. Und ich finde, wenn auch nur der Ruch von Ferne entsteht, dass diese Art von Verbindungen kommerziell arrangiert werden, muss man sofort aussteigen. Und ehrlich gesagt ist die Frage, ob jemand ins Kanzleramt ziehen sollte, der mit solchen Veranstaltungen verbunden ist, auch offen.
Ich habe das jetzt schon mehrfach bei dir rausgehört, dass du wirklich aus einem gewissen konservativen Idealismus heraus das, was du bei der aktuellen Regierung rund um Friedrich Merz beobachtest, kritisierst.
Ja, total. Also ich finde, diese Formel vom Staatsernst, die ist eigentlich ganz gut, um zu beschreiben, woran es fehlt. Die hat der Autor Joachim Fest mal ins Spiel gebracht. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut.
Sarah, wie schwer wiegen diese Enthüllungen rund um die Weimar Media Group und diesen Gipfel? Aus deiner Sicht, welche Konsequenzen sollte es haben oder wird es vermutlich haben für den Kulturminister, vielleicht aber auch für Friedrich Merz selber?
Ich glaube, das wird über das, was bis jetzt passiert ist, hinaus keine Konsequenzen haben und muss sagen, dass ich zunehmend beeindruckt von der Aussitzfähigkeit unserer Politiker bin, weil wir doch, und da ist Wolfram Weimar jetzt das jüngste Beispiel, für teilweise Skandale so wegatmen in einer Zeit, in der sich ja die Ereignisse natürlich auch immer überschlagen, dass es gar nicht mehr auffällt. Also ich glaube schon, dass so ein Fall wie der bei Weimar jetzt, der hätte die Debatte doch vielleicht, also das will jetzt niemanden angucken, aber könnten vielleicht erfahrenere Kolleginnen nochmal besser einordnen. Aber ich hätte jetzt gedacht, der hätte früher die Debatte länger beherrscht, als er das heute tut oder anders beherrscht. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass das irgendwie so gar nicht thematisiert wird in der Politik, also auch von der Politik. Das ist ja auch was, wo ich sagen würde, dass Merz sich auch selbst dazu mal äußern könnte. Das ist immerhin sein Minister. Und da hört man bisweilen überhaupt nichts.
Mhm. Nun ist es natürlich so, also wir thematisieren es hier jetzt auch, aber wie wir ja schon bei dem, was wir schon besprochen haben, sehen, es gibt halt auch noch andere gewichtige Themen, die auch alle rund um den Bundeskanzler spielen. Genau. So, aber wir reden drüber und Sabine, wie ist deine Meinung?
Also ich weiß nicht, ob das jetzt, wenn man das im zeitlichen Kontext betrachtet, ob das heute schneller geht als früher, bin ich mir gar nicht so sicher. Also es gab früher auch Sachen, die erstaunlich schnell weggeatmet wurden. So, was
mehr,
ich noch,
würde ich sagen.
Ja, vielleicht. Was ich noch ergänzen wollte, ist, es geht natürlich um Weimar, aber da auf diesem Gipfel, um den es jetzt geht, da tritt ja der Kanzleramtsminister Thorsten Frey auf, Dorothee Bär und Katharina Reiche, also mehrere Mitglieder des Bundeskabinetts. Und man könnte ja auch sagen, vielleicht sollten die dann da zumindest nicht auftreten und ihre Auftritte zurückziehen. Aber das war heute in der Regierungspressekonferenz auch kurz Thema. Das wurde alles abgekocht.
Deren Teilnahme ist für den nächsten Ludwig-Erhard-Gipfel zumindest geplant, wo dann die Bucher des Matterhorn-Pakets eventuell in Kontakt treten können.
Was Was mich beschäftigt, ist, dass diese Verbindung von Kommerz und Politik durch die Trump-Regierung ja absolut vorgelebt wird. Also die ganze Nahostpolitik oder ein guter Teil der Nahostpolitik orientiert sich an kommerziellen Interessen der Familie Trump, von Herrn Witkoff und so weiter. Und das, was jetzt in also weites Feld, aber was mit diesem 28-Punkte-Plan in Sachen Ukraine passiert, kehrt auch wieder zurück zu den kommerziellen Interessen Trumps, die er von Anfang an da ins Spiel gebracht hat. Was ich sagen will, ist, dadurch, also aus Washington, wird diese Art von Verquickung vorgelebt und immer mehr, also ich will nicht sagen legitimiert, aber einfach zum Alltag gemacht.
Lasst uns doch eine kleine Abschlussrunde machen, diese ersten gut 6 Monate Kanzler Friedrich Merz. Was haben die für euch gezeigt und welche Chancen seht ihr für seine Kanzlerschaft, dass ihm jetzt noch gelingt, das Ruder rumzureißen?
Also die letzten 6 Monate haben für mich gezeigt, dass Friedrich Merz deutlich kompromissfähiger ist, als man ihn zu Oppositionszeiten noch wahrgenommen hat. Und gleichzeitig haben sie nochmal sehr deutlich gemacht, wie unerfahren er eigentlich in dieses Amt gekommen ist und wie sehr ihm das auch immer wieder zum Verhängnis wird.
Ich finde auch, die fehlende Regierungserfahrung auf allen Ebenen schlägt ganz schlimm durch und ist tatsächlich deutlicher, als ich mir das letztendlich vorgestellt habe. Das wurde ja oft gesagt, ne, dass der hat keine Regierungserfahrung. Dann Thorsten Frey im Kanzleramt, war mal Oberbürgermeister, aber auch nicht viel mehr. Und das hat sich doch zu einer echt großen Schwachstelle zusammengetan.
Der Fraktionschef Spahn hat ja eigentlich, obwohl der noch relativ jung ist, sehr viel politische Erfahrung. Aber auch da gibt es natürlich Fragezeichen, inwiefern er früh Warnsysteme in seiner Fraktion hat.
Und er hat auf der Funktion keine Erfahrung und vielleicht eher also als Minister ja, aber in diesem Zusammenführen und so dann ja auch noch nicht so richtig.
Schafft es Friedrich Merz, das Ruder rumzureißen?
Für mich ist das entscheidende Plus an seiner Kanzlerschaft, dass er das richtige Gefahrenszenario für Deutschland hat. Das ist für mich das total entscheidend. Also er sieht, dass wir im Fadenkreuz der Russen stehen. Auch die Amerikaner wenden sich von uns ab und sehen es im Grunde auf einen Regime-Change in Europa ab. Und da scheint er mir der einzige von den deutschen Spitzenpolitikern, der da die richtige Art von Gewarntheit und Alarmismus sozusagen hat. Ob er dem dann auch immer so folgt, ist wieder eine zweite Frage. Aber das ist sozusagen die Hoffnung, die ich damit verbinde. Und die hat er bisher auch noch nicht enttäuscht.
Mhm. Aus den ganzen Fehltritten der ersten 6 Monate könnte er ja theoretisch auch, wenn er hier zuhört, wenn er woanders zuhört, die richtigen Schlüsse ziehen und den Turnaround schaffen. Wir beobachten das natürlich mit großem Interesse und kritisch weiter. Ihr wart so nett und habt mir noch jeweils eine Rubrik mitgebracht zu Themen, die ansonsten noch von einer gewissen Bedeutung für euch waren in dieser Woche. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dir, Sabine.
Der schlimmste Satz der Woche.
Also ich weiß nicht, ob es wirklich der schlimmste Satz ist, aber ein Satz, der mich wirklich hat aufhorchen lassen in dieser Woche, ist von Johann Wadephul, dem Außenminister. Der hat mit Bezug auf die USA und dem 28-Punkte-Plan für die Ukraine, der ja jetzt gerade diskutiert wird, gesagt, wir lesen vom selben Blatt. Und das, fand ich, hat auf so eine frappierende Art und Weise deutlich gemacht, wie hilflos die im Umgang mit den USA sind. Also einerseits, es stimmt natürlich vorne und hinten nicht. Deutschland liest da nicht vom selben Blatt, sondern die sind sozusagen irgendwie meilenweit voneinander entfernt. Aber man will natürlich unbedingt die USA an Bord halten und auch Einfluss geltend machen, den man viel zu wenig hat. Und es ist eine schwierige Gemengelage und das ist in dem Satz sehr deutlich geworden, fand ich.
Siehst du auch so, Maria?
Sehe ich auch so, ja. Wenn dieser Plan so durchkommt, dann sind wir wirklich im Eimer in Europa. Und dazu sagen, wir lesen von einem Blatt.
Warum? Erklär das nochmal kurz.
Naja, also ein Beispiel sind zum Beispiel die Frozen Assets der Russen, also die eingefrorenen Vermögen der Russen, die ja in Europa eingefroren sind.
Ja,
die wollten wir ganz lange verwenden, um der Ukraine beim Wiederaufbau zu helfen, damit das nicht alles die Staatshaushalte der europäischen Regierung hat. Hier wird jetzt gefordert, dass die sozusagen von den Amerikanern verteilt werden in der Ukraine, nach Gutdünken, in Verbindung, würde ich mal sagen, mit ihren kommerziellen Interessen dort. Seltene Erden und, you name it. Also das ist nur mal ein Beispiel.
Und damit sind wir bei deiner Rubrik, Sarah.
Das kann man sich nicht ausdenken.
Die Konrad-Adenauer-Stiftung sucht einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende. Und bislang war da vor allen Dingen Annegret Kramp-Karrenbauer, vielleicht erinnert sich mancher noch an die ehemalige CDU-Vorsitzende, im Gespräch.
Hat Friedrich Merz geschlagen.
So.
Ja, weiß ich noch.
Genau, schon einmal in der Vergangenheit. Und Friedrich Merz hätte jetzt aber gerne einen anderen Kandidaten, nämlich Günther Krings. Der ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion und Landesgruppenchef der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen im Bundestag. Und hat dafür ein Schreiben an den aktuellen Vorsitzenden Norbert Lammert aufgesetzt, in dem er Günther Krings empfiehlt. Und jetzt ist es bei Friedrich Merz so, dass er ja Probleme hat oder ein Problem hat, sich Namen zu merken. Das ist in der Vergangenheit schon häufiger passiert, dass er aus Versehen beim Landesparteitag Baden-Württemberg den neuen Landesvorsitzenden Manfred Hagel begrüßt hat statt Manuel Hagel oder so. Und es ist ihm aber jetzt lange nicht mehr passiert. Und insofern fand ich das sehr lustig zu sehen, dass Friedrich Merz also diesen Kandidaten vorschlägt für dieses Amt und es dann aber nicht geschafft hat, seinen Namen richtig zu schreiben. Er hat ihn nämlich mit TH geschrieben und Günther Krings wird nur mit T geschrieben.
Na gut, aber spricht sich ja ähnlich, ne?
Könnte ihm vielleicht auch tatsächlich die nächste Schlappe einfahren, ne? Wenn man sich an die Besetzung des Postens vorher erinnert, da gab es ja Norbert Lammert gegen Annette Schavan, Angela Merkel als Kanzlerin wollte unbedingt Annette Schavan und wer ist es geworden? Norbert Lammert.
Und da war Angela Merkel ja schon gefestigt in ihrer Kanzlerschaft, also das ist bei Friedrich Merz ja nun noch nicht so, es wäre also schon eine Schlappe.
Wer sollte es denn werden, die neue Vorsitzende oder Vorsitzender von der Konrad-Adenauer-Stiftung?
Also Annegret Kramp-Karrenbauer hat definitiv für sich, dass sie geopolitische Erfahrungen hat, dass sie ins Freie denkt und so weiter und auch sehr also energisch zupacken kann. Aber Günther Krings würde ich jetzt auch mal nicht gering schätzen. Das ist jemand, der auf sehr intelligente Weise durchbuchstabiert, was kann konservative Politik heute sein. Und da hat die Adenauer-Stiftung, um es mal vorsichtig zu sagen, Luft nach oben. Von daher könnte ich mit beiden Besetzungen gut leben.
Aber eine Frau an der Spitze wäre doch auch ganz schön.
Ja.
Ich würde auch gar nichts gegen Herrn Krings sagen, aber nachdem natürlich das Ende von Frau Kramp-Karrenbauer an der Spitzenpolitik sehr abrupt war, auch sehr unglücklich, sie da, finde ich, auch unter Wert quasi geendet ist als Spitzenpolitikerin, fände ich das eigentlich ganz versöhnlich, wenn sie auf diesem nicht ganz so bedeutenden Posten, aber wo man ja durchaus auch Impulse für unsere politische Debatte geben kann, wenn sie da ein Comeback feiern würde. Und wir sind bei der letzten Rubrik, die stammt von dir, Mariam.
Die Frechheit der Woche.
Ja, die Frechheit der Woche hat mich gestern erreicht, als mir der Leiter der Bibliothek des Konservatismus, für diejenigen, die sie nicht kennen, die ist in der Berliner Fasanenstraße, also sie sammeln alles von Ernst Jünger bis Götz Kubitschek und so weiter, also wer über Konservatismus forscht und neue Rechte und so weiter, wird da immer fündig. Es gibt super interessante Veranstaltungen da mit Gästen, die jetzt nicht jeder salonfähig findet, aber es ist einfach immer wahnsinnig interessant. Und die haben jetzt von einem Bibliotheksbundesverbund, dessen Name mir jetzt leider entfallen ist, die Mitteilung bekommen, ohne irgendeine Angabe von Gründen, dass sie ausgeschlossen werden sollen, was sie durchaus die Existenz kosten könnte. Und das finde ich eine ziemliche Frechheit.
Da fühlt sich keiner sonst zu berufen. Dann machst du einfach diesen Punkt. Ich gucke.
Geht euch am Arsch vorbei, oder was?
Nur um Robin Alexander zu zitieren, ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Es geht um den gemeinsamen Bibliotheksverbund der norddeutschen Bundesländer.
Ja, also aus irgendeinem Grund hat da Niedersachsen die Verantwortung und ja.
Die wollen das nicht mehr. Helft mir doch bitte zum Schluss als Orakel noch ein bisschen aus. Wir versuchen immer gegen Ende einen Blick in die nächste Woche zu werfen. Was ihr glaubt, was am Ende der nächsten Woche quasi das Thema, das alles prägende Thema ist und damit auch Thema hier im Apofika Presseclub sein wird. Was ist deine Prognose, Mariam?
Der 28-Punkte-Plan, ganz klar.
Ich sehe das ganz genauso.
Krieg und Frieden in der Ukraine und ob es so kommen soll, wie die Amerikaner sich das vorstellen. Was glaubst du, Sarah?
Ich sehe das auch so, würde aber noch ergänzen um einen innenpolitischen Punkt, nämlich das Thema Rente, was ja nächste Woche im Koalitionsausschuss nochmal besprochen werden soll und da durchaus dann sich vielleicht nochmal neue Möglichkeiten auftun.
Ja, und Sarah, du, die du jetzt gerade auf Tour bist, wieder mit Friedrich Merz in Südafrika. Pass bitte auf, dass da nicht schon wieder das nächste Fettnäpfchen bei rumkommt. Ne?
Die Ohren sind gespitzt.
Okay. Ich danke euch sehr für diese Debatte. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende.
Euch auch.
Ja, ebenso. Gleichfalls.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kugel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Hey, hier ist Hannah von Studio Bummens und wir suchen gerade Verstärkung für unser Team in Berlin. Wenn du Bock hast, bei uns mitzuarbeiten, dann kommt hier deine Chance. Denn wir suchen eine Werkstudentin oder einen Werkstudent für die Social Videos unserer Formate. Du hilfst uns, Short-Video-Content für TikTok, Reels und YouTube zu schneiden und auf den Plattformen zu teilen. Wenn du also studierst und in Berlin bist, ab Dezember 16 bis 20 Stunden pro Woche Zeit hast, dann bewirb dich mit Motivationsschreiben und Arbeitsproben unter jobs@studio-bummens.de. Mehr Infos findest du auch auf unserer Website. Wir freuen uns auf dich!
Cringe.